von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute gehen wir nicht einfach nur auf See, wir tauchen ein in die Weltmeere und hören, was sie uns zu sagen haben. Denn das Meer spricht und wir hören zu. Unser Thema, die Botschaft der Meere, neues Wissen aus der Tiefe des Ozeans. Ein phänomenaler Bild- und Wissensband von Matt Porches und Tamsin Rain. Es geht um Lebensräume, um Verantwortung und auch um Perspektiven. Und natürlich könnt ihr dieses gewaltige Buch gewinnen, wenn ihr am Ende dieser Folge eine Frage richtig beantwortet. Und dann losen wir die richtige Antwort aus. Übersetzt hat dieses Buch Sandra Striegel, Meeresbiologin, Schweizerin, Halbengländerin, und die haben wir jetzt am Mikro. Sandra, was haben uns die Meere zu sagen?
Hallo Tim, wunderschön bei dir wieder zu Gast zu sein.
Ja, vielen Dank.
Die Meere haben uns unglaublich viel zu sagen und ich würde sagen, viel zu oft hören wir nicht hin. Seit Jahrtausenden erzählen sie Geschichten, sie schaffen die Welt, so wie wir sie kennen. Sie ermöglichen das Leben auf Erden überhaupt. Und trotzdem wissen die meisten Menschen nicht wirklich, was das Leben im Meer mit ihrem Alltag zu tun hat.
Ja, wir spinnen, ne? Also wir erforschen das All und fliegen auf den Mond und vermutlich bald auf den Mars. Aber wir wissen nichts über unseren Planeten und die Tiefe des Planeten.
Wir vermuten, dass gegen 80% der Tiefen der Meere noch unerforscht sind.
Unfassbar. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir aus, naja, vermeintlichen Umweltgründen gucken, wo wir seltene Erden oder andere Energieformen finden. Und zerstören dann wieder Lebensräume, die so ein fragiles Gleichgewicht haben. Und deshalb ist dieses Buch auch erschienen. Die Botschaft der Meere wurde ja aus Liebe zum Ozean geschaffen. Und ihr möchtet eigentlich die Lücke zwischen uns Menschen und dem Ozean irgendwie schließen. Wie kriegt ihr das hin?
Nicht nur eine Lücke schließen, würde ich sagen, sondern diese Brücke und diese Verbindung wiederherstellen, die ursprünglich hier war. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir früher uns Menschen als Teil der Natur verstanden. Und wir uns immer weiter davon entfernen, dass wir immer mehr denken, wir sind die Krone der Schöpfung und wir können die Natur ausnutzen. Wir kämpfen darum, wer was bekommt und wer was ausbeuten darf. Während eine Verschiebung wieder hin zum Teil der Natur sein, hin zu einer Fürsorge, einer Verantwortung gegenüber der Natur, auf die wir schlussendlich angewiesen sind, auf die, ohne die wir nicht leben könnten. Ich glaube, diese Verbindung muss wiederhergestellt werden, um wieder eine Balance in das Ökosystem Erde, das Gefahr läuft, bald zu brennen, dass wir versuchen, planetare Grenzen zu überwinden, die allerdings nicht überwindbar sind. Wir müssen davon wegkommen und wieder eine tiefe Verbindung eingehen und Teil des Ganzen werden. Und wir Menschen haben diese ursprüngliche Fähigkeit, dass wir sehr stark auf Geschichten reagieren. Dass Geschichten uns alle verbinden, dass wir in Geschichten sowohl Fakten, aber eben auch Emotionen verpacken können, die uns trotz gegensätzlicher Weltanschauungen auf etwas Gemeinsames fokussieren können. Und das war sowohl der Grundgedanke von diesem Buch, denke ich, als auch der Gründung von Ocean Culture Life, dieser Bewegung, die dieses Buch feiert.
Ja.
Und von der dieses Buch erschaffen wurde.
Jetzt habt ihr in dem Buch fast 50 Geschichten gesammelt, die teilweise ja total viel Hoffnung machen, aber auch Widerstandskraft zeigen, aber auch so eine Entschlossenheit. Wir müssen jetzt echt was tun. Kannst du sagen, was jede Einzelne oder jeder Einzelne machen kann?
Eine riesige Frage, gleich zu Beginn.
Ja, ich falle immer gleich mit der Tür ins Haus.
Nein, das gefällt mir. Es ist nur schwierig zu beantworten.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, dass diese Frage aber ganz viel zusammenbringt, was uns alle jetzt beschäftigt. Auch gerade in der Nachzeit der COP30 in Brasilien, die zu Ende kommt, ohne eine große Vereinbarung der Nationen zustande gebracht zu haben, die einen Text vorlegt, in der nicht mal die Nutzung fossiler Brennstoffe genannt wird.
Ja, es ist so erbärmlich.
Es wäre wunderschön, wenn sich mehr Regierungen, mehr Delegierte, mehr Companies, die sowieso weltweite Auswirkungen haben, für Klimaschutz, für Meeresschutz, für den Schutz dieses Ökosystems, das unser aller Leben erhält, einsetzen würden. Wir sehen aber immer oft, dass sie uns immer mehr enttäuschen, dass Länder weit hinter ihren National Contributions in der CO2-Reduktion zurückfallen. Und obwohl es eine große Last auf die Individuen abwälzt, wenn wir sagen, sehr viel geht auf die Individuen zurück, denke ich auch, es verschafft uns Hoffnung, weil ein Problem unserer Zeit, denke ich, auch darin liegt, dass die Menschen sehr oft nicht mehr daran glauben, dass sie selbst eine Handlungsfähigkeit haben.
Mhm.
Dass, was sie machen, überhaupt noch eine Auswirkung hat und deshalb in eine Art Starre, in eine Angst oder auch in eine Untätigkeit verfallen. Es sei das als Überforderung oder auch, weil sie Hoffnung verlieren. Ich glaube aber, dass diese Realisation, auch ein Satz, der Jane Goodall ganz oft betont hat und den ich immer im Herzen mittrage, ist, dass wir alle Auswirkungen haben und wir immer die Möglichkeit haben, unsere Wahl zu treffen, was wir fördern und was wir nicht fördern wollen.
Mhm.
Und das kann zwischen Consumer Choices, also der Wahl, was wir konsumieren und wie viel wir denn überhaupt kaufen, wie viel wir Secondhand nutzen und teilen. Das geht aber auch weiter und schließt das Geschichtenerzählen mit ein. Es schließt das ein, dass wir uns wieder interessieren für die Welt, dass wir uns wieder verlieben und diese Liebe miteinander teilen. Es geht darum, dass wir einander, dass wir zusammenkommen und einander Mut machen und zeigen, dass einzelne Aktionen, sei das, im Englischen gibt es schon einen Begriff dafür, Grassroots Movement, also mhm. ganz kleine Bewegungen in Gemeinschaften, wo Leute zusammenkommen und wirklich etwas bewirken und dann auch die Auswirkungen davon sehen, andere inspirieren und sich so zum Beispiel, wie im Buch auch gezeigt, Meeresschutzsysteme entlang ganzer Küstenabschnitte Afrikas
ja, ausbreiten. Ja, apropos Grassroots, Seegras, Riesenthema in dem Buch, ne, zum Beispiel. Und ich wohne ja in Kiel und hier wird ganz viel für Seegras gemacht. Also die Ostsee hat nur noch sehr wenig Seegras, hat sicherlich um die 80% verloren in den letzten 100 Jahren. Und sowas wird gemacht und viele setzen sich ein. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst. Wir können alle was tun.
Wir können alle was tun. Sei das via Begeisterung, via Erzählen, via Geld, wenn man NGOs spendet oder solchen Aufforstungsprogrammen. Sei das via Zeit, die man investiert und lokal eine Initiative startet oder in so einem Projekt mithilft. Es gibt auch ganz viel hier in den Niederlanden oder in England, wo Leute einfach mal einmal, zweimal im Jahr helfen, Seegras zu pflanzen, wie du sagst.
Ja. Mhm.
Oder eben nachhaltige Dinge kaufen, die mal versuchen, Seetang zu essen anstatt Fleisch eine Woche. Oder all diese Dinge, die, wenn man sich nur ein bisschen informiert, heutzutage doch Möglichkeiten dafür findet, was vor kurzem noch nicht möglich war. Diese Dinge machen einen Unterschied und die senden mhm. große Signale an große Corporations aus. Ebenso wie politische Beteiligung. Briefe schreiben an Abgeordnete.
Ja, Petitionen unterschreiben.
Mhm.
Ja. Du sagtest mir im Vorgespräch, dass du jeden Mittwoch ein Beach-Cleanup machst in Holland, wo du wohnst. Auch eine Kleinigkeit, die es aber bringt. Und wenn wir alle Kleinigkeiten vollbringen, ja, am Ende sind die Strände vielleicht dann auf jeden Fall ein Tucken sauberer.
Absolut. Es ist keine Lösung für das Plastikproblem, bei weitem nicht, weil es halt nicht an der Source vom Problem ansetzt. Trotzdem sind die Strände unglaublich vermüllt. Trotzdem sehen so viele Meereslebewesen diese Plastik als Nahrung.
Mhm.
Und wenn man selbst am Strand ist und allen Abfall sieht, ist man manchmal auch düster gestimmt und hoffnungslos. Aber dann kommt wieder eine Studie raus, wie gerade letztens, die zeigt, dass die nördlichen Sturmpatrols, die Sturmvögel, mittlerweile weniger Plastik im Magen haben, weniger davon sterben, sie vermehrt wieder gesunde Küken zur Welt bringen. Und das gibt dann eben wieder Hoffnung, weil man sieht, es fühlt sich manchmal nach nichts an, aber die Auswirkungen sind da. Etwas Kleines Gutes amplifiziert sich in der Natur, weil sie halt eben auch resilient ist, wenn wir ihr Zeit und Raum geben.
Und ist weniger Plastik in den Mägen, weil die Vögel gelernt haben oder weil tatsächlich in der Region weniger Plastik im Meer ist oder an den Stränden ist?
Es wird stark vermutet, dass es ist, weil es weniger Plastik gibt.
Mhm. Mhm. Was sagst du so einem Typen wie mir, der total meeresbegeistert ist und sich so viel wie möglich auf dem Wasser bewegt, aber ständig irgendwo hinfliegen muss, um das zu tun? Ist jetzt auch nicht förderlich, ne?
Das ist nicht förderlich. Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Die erste Antwort ist, ich schicke dir nachher so einen Link zu einem ganz coolen Portal, wo man super tolle Zugverbindungen finden kann, die zuverlässig einen
sehr gut
durch Europa bringen.
Ja, das packen wir dann auch in die Shownotes für euch, die auch weniger fliegen wollen. Sehr gut.
Fantastisch. Es geht. Man investiert mehr Zeit. Ich bin gerade auch mittlerweile schon von 3 Jahren, ein halbes Jahr durch Europa gereist, um in Forschungsprojekten mitzuarbeiten, meine Hände wieder mal ins Meer zu stecken und selbst zu schreiben und habe versucht, das nur nachhaltig zu machen und da eben ganz viel auch über Zugfahren in Europa gelernt, über Boote, Segelboote mitnehmen, Gemeinschaften und so weiter. Das empfehle ich von Herzen. Es braucht Zeit, aber es bringt die unglaublichsten Begegnungen auf und Geschichten, die eben bei einem bleiben. Viel mehr, als wenn man schnell an einen ganz schönen Ort kommt.
Mhm.
Das zweite wäre, schlussendlich müssen wir nicht alle perfekt sein. Wir alle machen Fehler. Und wenn wir nach Perfektion streben, geben wir sehr schnell auf. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Bewusstsein und die bewussten Entscheidungen um unser Verhalten.
Mhm. Wir switchen mal zu dem Buch, über das wir eigentlich reden wollen, was ja Hoffnung machen soll. Ne? Die Botschaft der Meere, neues Wissen aus der Tiefe des Ozeans. Und ihr habt die verschiedenen Ozeane benannt, also den Atlantik, den Pazifik, den Indischen und die Arktis. Hast du eine Lieblingsgeschichte in dem Buch oder sagst du, nee, eigentlich sind alle Geschichten so spannend, dass du da gar keine hervorheben möchtest?
Fast unmöglich zu beantworten. Mhm. Ich habe ein paar Geschichten, die sich ganz nah an mein Herz bewegt haben. Ein paar, weil sie mir was nahegebracht haben, was ich noch nicht kannte. Andere, weil sie so unglaublich gut geschrieben sind und mir so Lust gemacht haben, das auch mal zu probieren und zu erleben. Aber schlussendlich, jede Geschichte hat so was Essentielles beizutragen. Ich weiß nicht, ob wir eine herausheben sollen.
Ja, okay. Dann frage ich konkret. Also ich fand zum Beispiel den Friedhof der Meeresschildkröten unfassbar. Erzähl uns die Geschichte.
Ja, es gibt einen ganz besonderen Tauchplatz bei Sipadan vor Malaysien. Der ist berühmt als Meeresschildkrötengrab. Und das ist eine sehr tiefe Insel. Der Einstieg ist mehrere Meter unter Wasser. Und das Höhlensystem erstreckt sich durch uraltes Gestein in sehr große Tiefen und Weiten. Mhm. Sie ist gefährlich. Das heißt, nur sehr erfahrene Taucher sollen da reingehen. Man kann sich schnell verlieren, man ist darauf angewiesen, Leinen zu stecken, um den Ausgang wieder zu finden, wenn es Zeit wird und die Luft knapp wird. Und in einigen der Höhlensysteme darin finden sich so Skelette von Delfinen wie auch von Meeresschildkröten, die dem Tauchplatz und der Höhle den Namen gaben.
Mhm. Und kann man das erklären?
Grundsätzlich nicht, aber es gibt verschiedene Erklärungsversuche.
Mhm.
Die einen gehen zurück auf Jacques Cousteau, der damals bei seinem Dokumentarfilm da auch einen Stopp gemacht hat und gesagt hat, dass die Schildkröten wahrscheinlich in diese Höhlen reinschwimmen, um zu sterben.
Mhm.
Viele der Einheimischen erzählen, dass es wahrscheinlich eher daran liegt, dass die Meeresschildkröten in die Höhle reinschwimmen, um zu schlafen oder ruhen und dann den Ausgang nicht mehr finden und deshalb darin ersticken. Meeresschildkröten sind ja Lungenatmer wie wir und müssen regelmäßig zur Wasseroberfläche hoch, um zu atmen. Wenn sie schlafen, wenig oft, aber trotzdem zwischen alle 4 und 7 Stunden bestimmt.
Mhm.
Wie es sich genau verhält, wissen wir nicht.
Nee, wir verstehen die Tiere halt nicht, ne?
Verstehen sie nicht.
Ja.
Es ist außergewöhnlich zu denken, aufgrund von unserer heutigen meeresbiologischen Sicht, dass diese Tiere in diese dunklen Höhlen, da ist kein Tageslicht, in diese dunklen Höhlen schwimmen, weiter reinschwimmen, bis sie sich irgendwo niederlassen und da dann ruhen. Die meisten Schildkröten ruhen entweder an der Oberfläche, wenn sie jung sind, oder halt im Riff unter einem Korallenblocken, wo sie so ein bisschen festgehalten sind, aber nicht in einem dunklen Ort. Daher gibt es doch noch verschiedene Mysterien da, um diese Geschichten. Wir wissen schlussendlich nicht, wie es sich verhält.
Ja, es gibt ja auch Energien, die wir nicht messen können. Ja, wir wissen nichts im Grunde. Also es gibt diesen alten Spruch, es gibt sehr viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Und das ist genau das. Es gibt sicherlich Energien überall, es gibt auch viele Menschen, ich weiß, es klingt total abgedreht, die sagen, es gibt natürlich sowas wie Energiewesen um uns herum, die wir einfach weder sehen noch messen noch richtig wahrnehmen können. Aber zum Beispiel Ureinwohner, ja, die Völker, die noch so richtig verbunden sind mit den Energien der Erde, die empfinden natürlich ganz andere Dinge und daher würde ich eher denen glauben, wenn die sagen zum Beispiel, dass sie sich da unten verlieren oder vielleicht haben die sogar noch eine andere Theorie, warum die Tiere dahin gehen. Wir wissen es nicht.
Es ist so vieles möglich, auch nur schon als Biologin stelle ich mir immer vor, es gibt beispielsweise so viele Lichtspektren, die wir Menschen nicht sehen können. Es gibt ebenso viele auditive Schallwellen, die wir nicht wahrnehmen können oder die unsere Körper zerstören würden, wären wir in der Nähe. Alle diese Dinge ermöglichen Sinneswelten, die wir uns nicht vorstellen können und von denen wir deshalb auch gar keine Ahnung haben.
Mhm.
Von dem her, es ist noch so viel möglich, wie du sagst, dass das erklären könnte.
Mhm.
Ich bin auch sehr interessiert an, was du gesagt hast bezüglich Energiewesen und andere Kulturen. Es gibt auch im Buch eine Geschichte, die stellt ein Volk vor, das Animisten sind. Das heißt, sie glauben an den Geist von Dingen und haben deshalb auch einen ganz anderen Bezug zur Erde und wie sie damit umgehen.
Mhm.
Und
also ich würde sagen, ich bin auch Animist.
Ich glaube, dass zumindest eine Offenheit gegenüber diesen anderen Wahrnehmungen und ein bisschen ein paar philosophische Abenteuer, die wir uns erlauben könnten, zu sehen, was das machen würde mit uns, wenn wir unsere Welt so erweitern würde, das würde uns so gut tun.
Ja.
Und vielleicht eben auch wieder mit etwas verbinden, das uns ein bisschen näher an die Welt und auch zueinander bringt.
Mhm.
Und ein bisschen auf das derzeit halt wirklich Wesentliche fokussiert und nicht so abgelenkt sein lassen von unserem typischen Menschsein und alltäglichen Geschäftigkeiten, denen wir so verstrickt sind.
Ja, wenn wir uns alleine die Bilder in dem Buch angucken von Tiefseewesen, das ist ja total verrückt. Also wie kann es sein, dass in dieser Tiefe, wo wirklich gar kein Licht mehr ankommt, dass Tiere solche Farben entwickeln und so faszinierend und bunt und verrückt aussehen? Wir können das alles nicht erklären. Das müssen wir uns eingestehen. Wir Menschen sind sehr, sehr, sehr beschränkt, wenn wir uns angucken, woher all diese Schöpfung kommt. Und das macht uns auch, eigentlich sollte uns das ein Tucken bescheidener machen und demütiger. Tut's aber nicht.
Ich stimme dir vollkommen zu.
Mhm.
Wir sollten zuerst mal lernen, selbst Licht zu produzieren, in großen Tiefen zurechtzukommen.
Mhm.
Die kleinen Vibrationen von unglaublich kleinen Fischen weit weg wahrnehmen. All diese Supersinne, die die Tiere haben. Und dann können wir uns vielleicht erlauben zu sagen, wir verstehen die Welt,
ja,
wir können sie regieren.
Ja, wir verstehen nicht das Wesen einer Fliege. Muss man sich einfach eingestehen.
Absolut nicht.
Ja. Es gibt in dem Buch auch eine Geschichte über den Handel mit Haifleisch. Und ich habe vor kurzem erst gelesen, dass jedes Jahr 100 Millionen Haie getötet werden. Also erstens zeigt das, wie groß die Ozeane sind, dass das überhaupt möglich ist. Und zweitens einfach, wie barbarisch wir sind.
Absolut. Im Buch wird die ähnliche Statistik einfach umgerechnet präsentiert, es wird geschätzt, dass jede Minute 200 Haie getötet werden. Das ist schon erschreckend.
Mhm.
Aber wenn wir uns die Nahrungspyramide im Meer vorstellen, an dessen oberster Stelle die Haie stehen, von dessen Anwesenheit so viele andere Elemente der Ökosysteme und überhaupt die Gesundheit und Produktivität dieser Systeme abhängt, ist jeder einzelne Hai, der fehlt, so ein Riesenimpact auf das Meeresökosystem. Es muss einen kalten Rücken runtergehen, wenn man diese Statistiken hört.
Mhm. Es ist so absurd, dass wir nicht das Wunder erkennen, was im Grunde auf diesem Planeten jede Sekunde stattfindet und gleichzeitig irgendwie Hai-Rückenflossen essen, um eine bessere Erektion zu kriegen. Also das passt ja nicht zusammen. Ne?
Es passt absolut nicht zusammen. Man muss auch sagen, dass Hai-Konsum nicht gleich Hai-Konsum ist. Es gibt die verschiedensten Formen von Jagden auf Haien.
Mhm.
Das eine ist zum Decken von Grundbedürfnissen von Menschen, die wirklich anders keinen Zugang zu Protein haben.
Ja, was ja völlig in Ordnung ist.
Gleichzeitig aber gibt's eine Riesenfischerei, die auf, wie du sagst, auf Haie ausgerichtet ist, um beispielsweise sogenannte alternative Heilmedizin und Praktiken zu ermöglichen, die Haisuppe, diese Tradition von diesem Gericht ermöglichen. Es gibt auch einfach Sportturniere, bei denen Menschen Haie jagen und immer mal wieder auch Tiere sterben. Das wird im Buch in der Geschichte auch thematisiert. Es ist unglaublich, für was wir die rarsten Elemente der Natur noch zerstören, ohne zu stoppen und uns Gedanken zu machen über was für Auswirkungen das hat. Selbst wenn die Auswirkungen uns selbst schlussendlich treffen.
Ja, uns vernichten werden. Also ist eigentlich eine Frage der Zeit jetzt. Es gibt auch mehrere Kapitel aus der Antarktis und Arktis, wo unter anderem natürlich die Gletscher schmelzen. Es gibt diesen berühmten Begriff des Point of No Return. Was sagt die Wissenschaft dazu? Es gibt jetzt neue wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, nee, den gibt es eigentlich nicht. Aber wo stehen wir da?
Ich würde eher von den sogenannten Tipping Points sagen, die oft in Bezug auf Klima- und Meeresschutz verwendet werden. Es gibt ganz klar Systeme in unserer Welt. Das ist zum Beispiel die sogenannte AMOC, die Atlantic Meridional Overturning Circulation, also die Atlantikzirkulation oder auch der Regenwald Amazonas. Wenn da die schlimmsten Auswirkungen geschehen.
Genau, oder der Golfstrom stoppt.
Das sind sogenannte Tipping Points. Es ist unglaublich schwierig, in ein alternatives System, dieses System, das wir jetzt kennen, das das Leben ermöglicht, zurückzukehren, wenn das geschieht. Schlussendlich katastrophal für die ganze Welt wird es, wenn viele, die meisten oder alle von diesen Tipping Points überschritten werden. Das Problem jetzt ist, dass wir schon viele der vor 10, 20 Jahren festgelegten und erkannten Tipping Points überschritten sind. Deshalb geht es jetzt darum, die allerletzten noch zu stoppen, weil wir sonst in ein sogenanntes Runaway-System gelangen können, wo wir Systeme erschaffen, die absolut jenseits unserer Kontrolle sind. An sich ist das Erdsystem jenseits unserer Kontrolle. Wir machen nur Chaos und we mess with it, auf Englisch so schön gesagt.
Ja,
ich würde sagen, es gibt verschiedene Tipping Points eher als ein Point of No Return. Aber wie immer wieder vom IPCC und anderen Berichten betont, es ist weit nach 5:12. Wir müssen jetzt handeln, oder wir gelangen in ein System, wo wir nicht mehr davon ausgehen können, dass die Weltmeere die Dienste machen können, die sie jetzt für uns leisten, dass sie weiterhin über 90% der überschüssigen Wärme für uns aufnehmen, dass sie 30% vom anthropogenen CO2 aufnehmen, dass sie die Hälfte unseres Sauerstoffs produzieren, dass sie uns Klimas ermöglichen, in denen wir und unsere Nahrungssysteme gedeihen. Das wird dann alles schwieriger. Es wird viel mehr Chaos geben, viel mehr extreme Ereignisse.
Ja.
Überleben wird für uns und die Umwelt, auf die wir angewiesen sind, viel schwieriger.
Ich glaube, bei vielen setzt so eine leicht verzweifelte Haltung ein. Also auf der einen Seite werden die sagen, wir sprechen ja schon seit 20, 30 Jahren Minimum über Umweltschutz und uns wurde immer das Schlimmste prophezeit und es ist eigentlich gar nicht so viel geschehen, ja, für die meisten jetzt hier, die uns zuhören. Vielleicht ist da gar nichts dran, das ist, glaube ich, ein Problem. Und ein anderes Problem ist, dass viele sagen, die Welt geht ja sowieso unter, dann brauche ich jetzt auch nichts mehr zu machen, ob die jetzt heute oder morgen untergeht.
Ja, ich glaube, das geht in den Bereich, den ich vorher versucht habe zu erwähnen, mit, dass die Menschen beginnen, nicht mehr an ihre Handlungsfähigkeit zu glauben.
Genau.
Auf Englisch heißt das Agency und das ist eines der anerkannten Werkzeuge, um mit großen Veränderungen oder unsicheren Zeiten umzugehen. Vielen Menschen kommt es abhanden und auch gesteuert abhanden, denke ich, weil viel der immer mehr polarisierten und populistischen Politik auch Narrativen fördert, in der Menschen derart überfordert werden, dass sie sich selbst nicht mehr handlungsfähig glauben. Ich glaube, das spielt auch in das rein, was du als zweites genannt hast, dass die Menschen denken, das ist sowieso alles vor die Hunde. Dagegen lässt sich viel und wenig sagen, weil es schlussendlich, glaube ich, bei jedem Einzelnen liegt, zu entscheiden, dass Hoffnung heutzutage weniger vielleicht ein Glaube ist und mehr zu einer Handlung wird. Etwas, das man aktiv beschließen muss, etwas, für das man die Ärmel hochkrempeln muss, das man vorantreiben muss. Und es geht, glaube ich, um einen bewussten Entschluss, Teile unserer globalen Narrative, aber auch des Wirkens auf unseren Planeten und einander zu sein, zu entschließen, dass man doch mithelfen will, was Gutes zu erschaffen, dass man, ganz katastrophal gesagt, eher mit der brennenden Welt untergehen wird, wissend, dass man bis zum letzten Moment immerhin zum Guten beigetragen hat und dem Guten doch noch auf die Wege verholfen hat wollen, anstatt einfach nur zurücklehnend und schlussendlich wahrscheinlich auch etwas ganz Warmes und Hoffnungsvolles in deinem Leben verlierend.
Stößt du in deinem Umfeld manchmal auf Menschen, die sagen, ja komm, so schlimm ist das doch alles nicht, jetzt mache ich mal hier so ein Larry?
Immer wieder. Ich kriege auch immer wieder E-Mail im Rahmen von meiner Arbeit, Vayarishan Care zum Beispiel, die auch versuchen mit verschiedenen Fakten und sehr fragwürdigen Webseiten aufzuzeigen, dass gar kein Problem besteht. Es ist auch schwierig, trotzdem mit Menschen manchmal in Dialog zu gehen und zu schauen, ob es eine gemeinsame Grundlage gibt, auf der Dinge besprochen werden könnten. Schlussendlich bin ich in diesem einen Bereich vielleicht doch etwas resigniert und denke, vielleicht wir, die beschließen, wir möchten etwas verändern in dieser Welt, müssen und können vielleicht auch da nicht mehr so viel Energie verschwenden, allen zu erklären.
Sehe ich genauso.
Weshalb man Wissenschaft trauen kann und vielleicht weniger gewissen Polemiken. Aber ja, es ist eine schwierige Frage. Missinformation ist so weit gefächert heutzutage. Und trotzdem denke ich, dass Bücher wie dieses Buch, das habe ich mich so gerne als Übersetzerin an die Seite von Madison Samson stellte, ist es eben aufzuzeigen, dass nur weil wir Geschichten vom Drama, von Dingen, die derzeit aktuell wirklich geschehen, nicht mitbekommen. Auch weil wir schlussendlich in einer großen Bubble hier leben,
ja,
einer sehr privilegierten Bubble.
Absolut.
Dass das nicht bedeutet, dass nichts geschieht, dass es nicht bedeutet, dass es Menschen, dass es Ökosystem, Dingen, die uns alle was angehen oder angingen, schlecht geht.
Ja, ja.
Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir wieder miteinander sprechen, dass es Netzwerke wie Ocean Culture Life gibt, die uns verbinden, die uns diese Geschichten zugänglich machen, dass wir wieder auf menschlicher Ebene emotional miteinander teilen können, was wir sehen, was wir erleben, wofür wir hoffen und kämpfen und uns so auch vernetzen können, jenseits unserer eigenen kleinen Gegend, Kultur, Wertvorstellungen, Dinge wahrnehmen können und so sehen. Wir leben in einer Zeit von großem Wandel, von großem Umbruch, von großer Unsicherheit. Und dadurch zusammenkommen, auch wenn wir selbst in der glücklichen Lage sind, das nicht so sehr zu spüren.
Mhm. Wie ist das Buch zu dir gekommen? Also kennst du Matt Porches und Tamsin Rein persönlich oder wie kam es dazu?
Ich bin schon seit drei Jahren bestimmt Teil von Ocean Culture Life, sowohl als Ocean Guardian aufgrund meiner wissenschaftlichen Ausbildung, als Wissenschaftlerin und Consultancy-Providerin in diesem Netzwerk dabei, und da können mich sowohl Geschichtenerzähler wie auch Meeresschutzorganisationen finden und sich mit mir, ich mit anderen vernetzen. Und ich kam via Janina Rossitta, eine ganz tolle Illustratorin und auch Artivistin, dazu.
Mhm.
Wurde dann aber ganz spontan, nachdem ich dieses Buch, die Entstehung davon verfolgt habe innerhalb vom Netzwerk und groß gefeiert habe, als es dann mit einer Rieseneröffnung auf dem Piccadilly Circus Square in London eingeweiht wurde, wurde ich dann ein paar Monate später zufällig vom Delius Glasing Verlag angefragt. Zuerst mal einfach nur scheu, ja, ich sei ja Meeresbiologin und sie hätten da so eine Übersetzung. Und ich habe zuerst versucht, meine Hoffnung nicht so hoch zu halten. Es hätten auch andere Bücher sein können, die gerade erschienen sind. Sie haben mir dann aber verraten, dass es wirklich auf Englisch heißt The Ocean Speaks, dass es dieses Buch ist, und ich konnte mein Glück nicht glauben und habe sofort zum Ja zurückgeschrieben. Das wäre mir so eine große Ehre. Ich wäre so liebend gerne dabei.
Mhm.
Ich glaube, dieses Buch kann so viel Gutes erwirken.
Wie läuft so eine Übersetzung dann? Also arbeitest du mit ChatGPT zum Beispiel zusammen? Das mache ich ganz viel. Ist das quasi eine Basis für dich und dann vergleichst du, was du noch besser machen kannst?
Nein, ich habe dieses wirklich 1:1 alleine übersetzt.
Mhm.
Es ist heutzutage oft auch Grundlage von Verträgen für Übersetzungen.
Ah, okay.
Es gibt Verträge, wo mit Hilfe von AI gearbeitet werden kann, und andere, wo das nicht ist. Das ist grundsätzlich Entscheidung des Verlages.
Mhm.
Ich glaube, dass auch AI in vielen Bereichen sowohl Arbeit wie auch Conservation-Projekte unterstützen kann, auf jeden Fall. Gleichzeitig kommt eine Übersetzung mit ChatGPT, aber im Moment wirklich noch nicht so nah an das, was Menschen bewirken können. Und das liegt an verschiedensten Dingen. Es liegt daran, dass sehr, sehr viele Meereslebewesen einerseits vorkommen und auch ganz spezifische Mechanismen zum Beispiel, denen sie folgen oder durch die sie von der Umwelt betroffen sind, die ChatGPT und andere Übersetzerdienste einfach nicht hinbekommen, und auch ganz witzige Konstrukte und fast neue biologische Wesen eigentlich erfunden. Andererseits hat es auch damit zu tun, dass wir Menschen in unseren Übersetzungen halt eben nicht Roboter sind, sondern immer unseren Erfahrungen, unseren Emotionen und so auf irgendeine Weise, so neutral wir sein möchten, mit reinbringen.
Ja, unsere Seele.
Dadurch können, glaube ich, Texte auch erkannt werden als entweder maschinengeneriert oder eben von Menschen gemacht.
Mhm. Wie war es dann, als das Buch schließlich rauskam, als du es zum ersten Mal dann auf Deutsch in Händen hieltest und natürlich dein Name dann auch deutsch von Sandra Striegel draufsteht? Wie war das Gefühl für dich?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich es noch nie in Händen hatte.
Ach so, du hast auch genau wie ich nur die PDF, okay.
Ich habe es noch nie in Händen gehalten. Ich freue mich so auf den ersten Augenblick, wenn das geschieht. Also es ist absurd, weil wir oft so sehr einfach am Computer haben. Ich habe immer auch Notizbücher bei mir. Das habe ich sowohl beim Schreiben als auch beim Übersetzen. Ich bin sehr grafisch veranlagt. Ich muss mir aufskizzieren und Mindmaps machen. Aber weil es oft fast nur digital ist, was wir erschaffen, es ist so crazy, wenn man plötzlich irgendwie in der Hand hält und denkt, warte kurz, von A bis Z, jeder dieser Buchstaben, den habe ich getippt, damals, letzten Winter, mit diesen eisig kalten Fingern, die ich ab und zu anhauchen musste, um weiterschreiben zu können. Und dann existiert es und ist ein Ding in unserer Welt, wenn wir zurückkommen zum Animismus und dann weiter.
Ja, schön. Also ich freue mich auch. Ich habe es mir von Delius Klasing zu Weihnachten gewünscht. Ich hoffe, ich krieg's dann.
Wie schön.
Und ich freue mich auch für dich, dass du dieses Buch übersetzen durftest, dass das so in dein Leben kam. Und ich finde es fantastisch. Allein die Bilder, aber auch die Texte und die Haltung im Buch, dass wir alle eine Verantwortung tragen. Egal, ob wir segeln, tauchen, schwimmen oder einfach nur davon träumen, wir alle können was tun. Und ich finde, das ist in dem Buch ganz klar geworden. Und ich bin auch froh, dass wir das in dieser Podcast-Folge so deutlich machen können. Wir alle können was tun. Und das ist schön. Und das ist die Botschaft. Und darum geht's.
Wunderschöne Zusammenfassung. Und ich stimme dir so sehr zu.
Hat ChatGPT geschrieben. Nee, Quatsch. Sandra, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu dem Buch. Ich weiß, dass es eine Kleinigkeit ändert. Und darum geht's. Wir können nicht die Welt verändern, aber wir können in unserem Leben, in unserer kleinen Bubble Kleinigkeiten verändern. Und das tut es bestimmt. Und das ist schön. Ja.
Danke, danke vielmals.
Ja.
Riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke, Sandra. Und für euch, wenn ihr die Botschaft der Meere gewinnen wollt, dann müsst ihr an podcast@delius-klasing.de schreiben, in welchem Land Sandra wohnt. Das haben wir am Anfang gesagt. Und dann, wenn ihr Glück habt, losen wir euch aus und dann kriegt ihr die Botschaft der Meere zugeschickt. Sandra, danke und viel Erfolg.
Danke, Tim, dir auch. Tschüss.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.